Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Sie gehört zu den bedeutendsten Pianistinnen ihrer Generation. Viele ihrer Aufnahmen wurden mit Preisen ausgezeichnet. So erhielt sie 2017 den International Classical Music Award für ihre Einspielung von Tschaikowskis Zyklus Die Jahreszeiten. 2018 wurde ihr der Preis des Klavierfestivals Ruhr verliehen. Sie ist mit dem Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim verheiratet und lebt seit 1992 mit ihrer Familie in Berlin. Ich freue mich sehr, dass sie heute ins Rondo-Studio gekommen ist und begrüße ganz herzlich Jelena Baschkirova.
Sie sind der Einzige, der meinen Namen ganz richtig, also ausgesprochen hat.
Wirklich? Das freut mich. Mir fällt gerade ein, ich wollte vorher noch mal fragen, aber dann hatte ich mehrfach gelesen Jelena und dann dachte ich mir, das ist die richtige russische Aussprache
wahrscheinlich. Ja, ich bin immer, seitdem ich im Westen lebe, was ist eigentlich im größten Teil meines Lebens, man sagt Elena und sowas, aber Jelena geht es. Wenn Sie das so sagen, ist okay.
Das ist immer dieses Problem mit dieser meistens amerikanischen Umschrift. Dann wird aus Yevgeny Kissin auch plötzlich Evgeny Kissin.
Gut, dass nicht Eugene.
Ja, das stimmt.
Es ist alles. Was, am schlimmsten sind die Franzosen. Was die ändern von Namen. Also es ist sehr, sehr lustig. Sie sagen zum Beispiel, anstatt Haydn sagen sie Ein. Und man soll sich wirklich, wenn man das nicht weiß, muss man raten, was das ist. Ein. Und Heine ist N.
N.
Und so weiter.
N war ein großer Bewunderer von Ein.
Genau.
Ja, ich erinnere mich auch an französische Radiosendungen. Ich war Schüleraustausch in Frankreich und dann hört man Radio und dann reden sie von Michel Jackson.
Tosca de Puccini.
Ja.
Und so weiter. Natürlich Beethoven, Wagner und so. Das ist gut.
Ja. Okay. Das stimmt. Also die Franzosen haben eine Art, sich die Dinge sprachlich anzueignen.
Das fängt dann schon mit Mozart. Also, aber das ist komisch. Das ist sogar, wenn ich mit Franzosen spreche und ich sage Mozart auch, weil das ist, die verstehen das. Das ist für sie normal.
Ja.
Ich spiele Mozart, also ist okay.
Ja, mich würde erstmal interessieren, Sie sind ja in Moskau aufgewachsen und hatten bei Ihrem Vater dann auch studiert.
Ja.
Und Ihr Vater, Dmitri Baschkirow, war ja ein sehr bedeutender Pianist und Klavierpädagoge, hat viele berühmte Pianisten auch ausgebildet, zum Beispiel Boris Bloch. Ich war an der Folkwang Hochschule und bin dort kennengelernt und hier hat er immer sehr große Stücke drauf gehalten auf diesen Unterricht. Mich würde interessieren, was macht diesen Unterricht aus? Das lässt sich ja noch zurückverfolgen bis Franz Liszt, glaube ich.
Genau.
Diese pianistische Schule, die ihr Vater verkörpert hat.
Das ist, deswegen ist es, man muss manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn man sagt, russische Schule. Es gibt nicht eine russische Schule. Es gibt, alles kommt zurück zum Liszt eigentlich. Das ist interessant, weil er hatte verschiedene Schüler. Und diese verschiedenen Schüler haben verschiedene Schulen dann weiter gemacht, zum Beispiel italienische, französische, deutsche und auch russische. Und russische, seine Schüler waren also wirklich die Glieder dieser von diesem großen Kette. Und dann kommen die nächste Schule und dann irgendwann kommt mein Vater. Und irgendwo komme ich.
Ja, dann kommt sie.
Nein, das ist also Spaß beiseite. Es ist sehr interessant. Der war wirklich unglaublich, wie viele Schulen hat er gegründet, Liszt.
Ja, das ist eben natürlich, wenn die Leute dann auch so europäisch oder überkulturell orientiert sind. Also Liszt war ja selber ein absoluter Kosmopolit. Ja.
Ja.
Zwischen Ungarn, Deutschland, Schweiz, Frankreich.
War eine echte Europäer.
Ja,
es waren zwei, ich glaube. Das ist für mich, sind die zwei Leute richtig europäische Komponisten. Und so, das ist Mozart. Mozart. Mozart und Liszt. Man kann sie nicht auf irgendwas sagen, deutsche Musik, österreichische Musik oder französische oder was, die waren wirklich europäische Komponisten. Sie haben überall gereist, mhm, gelebt und ihre Musik ist auch sehr international.
Was würden Sie sagen, was war das, was ästhetisch so im Zentrum des Unterrichts bei Ihrem Vater stand? Worauf hat er da besonderen Wert gelegt?
Das war wirklich unglaublich interessanter Unterricht. Immer, man hat sich so viel erfahren. Erstmal, er war nicht nur pianistisch da, es ist musikalisch. Er hat uns Schüler sehr oft zusammengebracht und wir haben Platten gehört. Nicht nur Pianisten, wir haben symphonische Sachen gehört und Opern und wir waren glücklich, dass wir haben sehr viele. Er hatte eine enorme Plattensammlung. Und wir haben sehr viele Sachen von Schnabel gehört oder Eduard Erdmann, Schubert-Sachen oder die Sachen, die nicht bekannt waren. Wir haben alle Furtwängler-Aufnahmen möglicherweise gehört oder Fritz Reiner oder alles wirklich. Er war eine Pädagoge. Mhm. Aber wenn er natürlich mit seinen Schülern Klavierunterricht hatte, also wer das gehabt hat, da hat er sehr, sehr viel auf Klang. Klang war sehr, sehr wichtig für ihn. Und das muss ich sagen, dass alle seine Schüler ohne Ausnahme haben etwas mit dem Klang zu tun. Also sie versuchen, jeder auf seine Weise, nicht ein Klang, nicht, es ist nicht sein Klang, das kann man nicht machen, das ist etwas ganz Besonderes. Aber jeder weiß, wie, was er erzeugen muss. Und das war seine Idee, dass man Klang erzeugt man im Kopf. Ja. Dann geht das durch, sozusagen durch die Schulter. Es geht durch Herz und Bauch und geht durch die Schulter ins die Finger. Man kann nicht Klang mit Finger erzeugen. Ja. Das muss man sich vorstellen erstmal. Und was für einen Klang man will. Ob das ein singender Klang oder sprechender Klang ist. Und das, es ist tausende Varianten. Sehr, sehr interessant. Also er hat mit Klang und mit Rhythmus sehr viel gearbeitet. Er war sehr, sehr streng, was Noten betrifft. Es ist nicht so, dass man sozusagen diese falsche romantische Vorstellung, dass man Emotionen, also ich möchte das so, ich möchte das so. Er war absolut, absolut sehr streng mit Partituren. Also sagte, es ist geschrieben so, du musst das so spielen. Man durfte nie zum Beispiel plötzlich Forte spielen, wo es Piano steht oder plötzlich Accelerando machen oder plötzlich
genau
da ist, ja, Zeit nehmen, wo es nicht steht. Man kann in dieser Musik, er war selber eine große romantische Seele eigentlich, aber er wollte, dass es das im Rahmen passiert. Und das ist, ich bin weiter so sozusagen in diese Weise weiter auch mit meinem Mann. Ich sehe das, wie wichtig ist das, was in Noten steht. Es steht alles da. Und es ist sehr interessant, wenn man ein Stück spielt viel, dann lässt man das ein paar Jahre sitzen, dann nimmt man was wieder und plötzlich findet sehr, sehr viele neue Sachen. Sogar bei Mozart-Sachen. Man denkt, es ist sehr einfach. Aber in jedem Takt steckt immer etwas Neues. Und man plötzlich entdeckt das, sogar manchmal im Konzert. Etwas, was man Neues machen muss. Aber es steht diesen Rahmen, das muss das sein. Sonst ist es total anarchisch und es ist am Ende langweilig.
Also wenn ein Interpret überhaupt kein rhythmisches Konzept hat und keine klare architektonische Vorstellung von einem Stück, dann wird es sehr anstrengend, finde ich, als Zuhörer.
Ja. Am Endeffekt, man kann das nicht. Es ist wirklich unbefriedigend.
Sie sagten, es steht alles in den Noten. Da gibt es aber natürlich bei den Komponisten und auch über die Epochen hinweg große Unterschiede. Ne? Also bei Bach steht sehr wenig in den Noten zum Beispiel. Da muss man
muss einfach
sehr kreativ
wissen.
Werden.
Man muss kreativ werden, man muss wissen, was sozusagen, was er gemeint hat. Und man muss auch, ich glaube, die Entwicklung auch nützen, richtig nutzen, zum Beispiel die Entwicklung von Instrumenten. Also es gibt natürlich, man kann das auf alten Instrumenten spielen von der Epoche, aber wenn man schon neue Instrumente nützt, muss man sie richtig nutzen und denken, weil diese ganzen Komponisten wie Bach oder Mozart, Beethoven vor allem und die alte, die waren Revolutionäre. Die wollten diese Instrumente entwickeln. Die haben etwas anderes im Kopf als nur die Tasten, wie sie meinen. Sie haben diese Musik viel größer vielleicht vorgestellt, als die Möglichkeiten waren.
Ja, das glaube ich auch. Also Beethovens große Sonate für das Hammerklavier, ist bestimmt für alles komponiert worden, aber eigentlich nicht für die Hammerklaviere genau. aus seiner Zeit.
Ich verstehe die Leute, die wollen das sozusagen musealisch ein bisschen richtig also behalten und versuchen zu sehen, wie das war. Aber ich denke, so ein Geist wie Beethoven, der hat viel nach vorne gedacht.
Also ich finde das allein historisch schon, sehr interessant, festzustellen, wie es geklungen haben könnte mit diesen alten Instrumenten. Aber ich finde, man darf Interpreten da nicht einengen, dass man sagt, also das ist für diese Instrumente geschrieben worden und deswegen darf man
und
das
deswegen
nicht
auch die manche metronomische Sachen sind auch für Instrumenten geschrieben, die waren sehr leicht.
Ja.
Und kleine Räume und sowas. Also alles kommt zusammen, akustisch und vor allem, also jetzt die großen Instrumenten mit viel größerer Klang und vor allem die Möglichkeit, den Klang zu halten. Nicht durch Pedal, sondern der Klang selbst, sozusagen ein gutes Instrument, hält länger. Und das war früher nicht da, das war früher Pack und das war's. Hier kann man jetzt Legato spielen und es klingt oder ein Klang wirklich entwickelt sich langsam. Das ist wunderbar.
War Ihr Vater da letztlich der einzige Lehrer, den Sie in Moskau hatten? Oder gab es dann noch weitere Lehrer, bei denen
Sie studierten? Nein, weitere waren vor ihm, natürlich, weil ich war klein und mein Vater hatte nie mit kleinen Kindern gearbeitet. Ja. Ich war auch, muss ich sagen, ehrlich, keine sehr gute Schülerin in dem Sinne. Ich war sehr faul. Und ich hatte wahnsinnig viele andere Interessen. Also Musik war für mich eins von vielen Sachen. Mhm. Und ich war natürlich Teil von dieser spezielle Musikschule. Also ich musste schon arbeiten und sowas. Mhm. Aber mein Kopf war woanders sehr oft. Und als die Zeit kam und meine alte Lehrerin ist ins Pension gegangen und es waren noch 2 Jahre von der Schule vor dem Konservatorium. Ich war nicht besonders gut und ich war nicht besonders enthusiastisch. Mhm. Und er hat mir gesagt, ich kann mit dir nicht arbeiten. Du bist zu jung vielleicht. Nein, aber du bist nicht in der Sache. Wenn du willst, dass ich mit dir arbeite, dann musst du alle anderen Sachen jetzt auf die Seite stellen. Und ich gebe dir ein Jahr und wir schauen. Ich habe gesagt, okay, wir schauen. Mhm. Und ich habe sofort Blut geleckt bei ihm, weil es war so attraktiv und so unglaublich, so intensiv. Ich war begeistert und natürlich wollte ich mehr arbeiten und natürlich der Progress war auch viel größer. Mhm. Und das war's für mich.
War es für Sie manchmal schwierig, beim eigenen Vater zu studieren? Das kann ja so ein Autoritätsproblem auch sein oder so. Und
bei ihm nicht. Mhm. Bei ihm nicht. Obwohl er scheint, man sieht seine Aufnahmen, von dass er schreit und sowas. Aber das hat niemand so. Wie soll ich sagen, alle seine Studenten wussten das, dass es tat ihm weh, wenn jemand falsch spielt. Nicht, weil das falsch spielt, weil wegen Musik. Und deswegen war er sehr temperamentvoll. Und das hat er, aber alle haben das verstanden und niemand war ihm böse. Seine Studenten, sie haben ein bisschen so für ihn eine gewisse Zärtlichkeit entwickelt, gerade weil er so dass er so gelitten hat in diesen Momenten. Sie wollten gut für ihn sein und haben versucht und das war okay. Also nein, ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Er hatte glücklichen Charakter gehabt, dass er hat Professionelle mit dem Privaten total getrennt. Mhm. Er konnte mich wirklich also ganz schwer belasten, also immer mit gutem Recht. Mhm. Ich war sehr unglücklich und wie ich gespielt habe und sowas. Und dann 5 Minuten später kam er und sagte, gehen wir jetzt Tee trinken in der Küche und sprach von absolut anderes. Nichts davon ist geblieben. Mhm. Das war fantastisch. Also ich habe mit ihm nie Probleme gehabt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch, wenn man da dann die familiäre Beziehung hat, dass man das ganz klar trennt.
Total. Ich weiß, dass es bei vielen nicht so ist. Mhm. Und manche Leute sind wirklich, also die können mit ihren Eltern also nicht machen.
Meine Eltern zum Beispiel waren beide Psychoanalytiker. Mhm. Und viele meiner Freunde haben dann zwischendurch mal gefragt, Wie ist das denn, wenn man Psychoanalytiker, Psychologen als Eltern hat? Analysieren die einen dann die ganze Zeit? Wird man da immer irgendwie durchleuchtet sozusagen, seelisch, emotional? Und ich habe gesagt, absolut nicht, nein, ganz und gar nicht. Meine Eltern haben das so getrennt, genau, der Beruf und die Familie.
Das ist Arbeit und das ist Leben, ja. Das ist interessant.
Ja, ja. Sonst wäre das wirklich schwierig
geworden. Oh, schrecklich.
Sie haben ja dann auch noch in Moskau wahrscheinlich Gidon Kremer kennengelernt und 78 geheiratet.
Genau. Das war sehr, sehr früh.
Sie waren da 20.
Ja, gerade.
Wie haben Sie ihn kennengelernt? War das an der Hochschule, am Konservatorium?
Nein, er war schon nicht mehr. Ich war im Konservatorium. Mhm. Er war schon ein großer Star und hat überall gespielt und sowas. Wir haben uns getroffen wie normale Musiker, die sich treffen, weil mein Vater konnte ihm und man trifft sich. Also man hat ihn irgendwo nach einem Konzert getroffen und sowas. Ich weiß nicht mehr, es kam dazu.
Sie sind noch im selben Jahr, ne? Nachdem Sie ihn geheiratet haben, sind Sie ausgereist.
Das war eine sehr unglaubliche, kurze und sehr intensive Geschichte, wie das passierte. Wie ein Thriller war das also.
Weil also da waren gezwungen, wirklich ganz schnell eigentlich.
Ja, und das war ein Thriller und das ist manchmal viel Risiko dabei, was nur meine Jugend war so. Ich konnte dieses Risiko nehmen, weil ich glaube, ich habe überhaupt an nichts gedacht. Ich wollte nur so Sachen machen. Aber das war schöne Jahre. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Mhm. Er hat mich auch sozusagen auf die große Bühne gebracht. Hat an mich geglaubt und das war von ihm, muss ich sagen, sehr gut und hat mir diese große Bühne, das war schon etwas ganz Besonderes. Da kann man fühlte sich anders, man kriegt Flügel dann, also ja.
Sie haben dann auch, haben Sie auch viel mit ihm zusammen gespielt?
Wir haben zusammen gespielt, ziemlich viel, ja. Am Anfang ein bisschen, er war ein bisschen vorsichtig. Und dann nach dem zweiten Jahr so haben wir vieles gespielt, überall.
Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr inspirierend für Sie gewesen sein muss, weil er ja eine völlig andere Art des Musizierens entwickelt hat als Geiger. Ich glaube, sein Lehrer, der große David Oyster, hat gesagt, ich habe da einen Studenten, der ist ganz anders als alle anderen. Der macht alles ganz anders, aber es ist sehr neu und aber es ist sehr interessant.
Ich glaube, der Oistrach hat das verstanden und er war sehr klug. Er ließ ihn selbst bleiben sozusagen und nicht versuchte, ihn zu ändern, sondern er hat ihm ein bisschen Wege gegeben. Aber das war sehr klug von ihm, ich glaube, weil das ist schon so eine interessante und originelle Musiker, das gibt es nicht mehr. Ja. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, wirklich.
Sie haben dann einige Jahre zusammen in Paris gelebt noch?
Wir haben dann angefangen, nur gerade.
Und dann haben Sie in den 80er Jahren dann Daniel Barenboim kennengelernt?
Genau.
Und haben ihn dann 1988 geheiratet.
Ja, geheiratet haben wir später, aber wir haben angefangen zusammenzuleben schon in 82. Und dann kamen die Kinder und das war schon eine Familie.
Letztlich sind Sie dann nach Berlin umgezogen, weil er hier
Staatsoper
GMD wurde, Generalmusikdirektor. Das war ja sicherlich auch ein ziemlicher Kulturschock, dieser spontane Wechsel aus dem sowjetischen Moskau dann nach Paris, denke ich.
Ja, stimmt. Und viel Reisen, Paris. Paris, ich habe Paris sehr geliebt. Meine beste Freundin sind noch immer da. Als wir nach Berlin kamen, das war ein bisschen so Kulturschock in dem Sinne, für die Augen. Es war ein Augenschock, weil das ist die Schönheit und die Harmonie von Paris. Natürlich habe ich hier nicht gefunden.
Ja, ja.
Außerdem, mein Mann arbeitete im Osten und wir waren sehr oft da und es war so dunkel noch immer. Aber ich muss sagen, dass diese Jahre waren die interessantesten. Diese Anfang 90er, wo alles zustande kam in diesem Moment. Man hat gesehen, wie diese Gesellschaft sich ändert, wie die Stadt sich ändert. Also es waren fantastische Jahre. Und ich hatte mehr Zeit zu üben, dadurch, dass ich nicht so viele Leute konnte. Das war gut für mich auch. Also jetzt denke ich ja, damals habe ich ein bisschen gelitten, aber jetzt weiß ich, dass es war auch fantastisch für mich. Ich habe neue Ideen entwickelt. Ich habe diesen Festival in Jerusalem damals ausgedacht und andere Sachen. Das plötzlich kamen die, also kreative Kräfte, hatten viel mehr Zeit gehabt in Berlin als in Paris, wo ich sehr oft einfach raus war. Kaffee trinken, mit Freunden zu sitzen.
Ja, ja. Die Stadt verführt dazu, dass man sich den ganzen Tag zwischen den historischen Gebäuden bewegt.
Genau, dass man spazieren geht und so, ja.
Für Ihre Kinder war es ja sicherlich auch ein ganz schöner Wechsel von Paris nach Berlin.
Ja, am Anfang war hier schwer ein bisschen, weil es waren sehr wenige internationale Schulen und wir wollten, dass sie... Ja. In eine internationale Schule gehen, also Englisch oder so. In Paris haben sie eine so École Bilingue besucht, das ist zweisprachig.
Weil
die waren Französisch und Englisch. Also wenn wir hier kamen, kam Deutsch dazu und es war ein bisschen schwierig am Anfang etwas Gutes zu finden. Aber das war nur eine internationale Schule in der ganzen Gegend und sie war in Potsdam, also damals. Jetzt haben wir so viele. Und dann später kamen sie zum französischen Lycée.
Ja, jetzt sind Ihre Söhne auch beide Musiker geworden, wenn auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Ihr jüngerer Sohn Michael Barenboim ist ein fantastischer Geiger, spielt auch im West-Eastern Divan Orchestra ihres Mannes. Und David Barenboim ist so ein Star in der Berliner Rap- und Hip-Hop-Szene.
Ja, nicht in Berlin, sondern ich glaube, es ist mehr jetzt das internationale Reise. Sogar
ganz international.
Viel. Ja.
Das ist ja auch interessant, wenn dann so eins der Kinder sich plötzlich ganz anders orientiert.
Ja, das ist oft erste Kind. Er wollte rebellieren ein bisschen, er wollte nicht, obwohl als ganz kleines Kind war er sehr interessiert. Klassisch. Und mein Mann war gerade damals in Bayreuth und hat Ring gemacht und David, der war zu allen Proben dabei. Das war ihm so interessant, hat ihn fasziniert, diese ganze Siegfried oder sowas. Und er war unser Maskottchen von allen. Also die waren so ein nettes Kind und er war wahnsinnig interessiert in diese ganzen Sachen. Und dann hat er sehr viel gehört und dann mit dem Alter hat sich weniger und weniger interessiert und dann kam andere Phase.
Ja, es ist ja wirklich eine ganz eigene Welt, also auch diese Hip-Hop-Szene.
Nein, er ist nicht mehr in Hip-Hop-Szene.
Nicht mehr das so Hip-Hop ist...
Nein, er hat mehrere Jahre hier mit Hip-Hop-Szene gemacht und dann hat er gesagt, dass es ihm die Menschen gehen so auf die Nerven, die das machen und das hat ihm irgendwie schon Qualität, menschliche Qualität, irgendwann hat ihm das nicht mehr gereicht.
Dann ist er jetzt wahrscheinlich mehr in so einem elektronischen Bereich.
Genau, Elektropop heißt das. Elektropop. Und macht eigene Sachen und sowas.
Ist das eine Musik, die Sie sich auch anhören oder gehen Sie auch in die Konzerte?
Musik? Nein, er macht Shows manchmal und sowas, aber es ist klein. Aber ich finde, das ist sehr angenehm, seine Musik. Angenehm. Es ist nicht mehr, es ist nicht so Techno oder Pop oder Hip-Hop. Nein, es ist richtige so, ich würde sagen, Lieder, Chanson so. Macht mit Elektro-Sachen. Aber ist schön. Da hört man natürlich, dass er in seiner Kindheit klassische Musik gehabt hat. Man hat Harmonien, man hört, dass es nicht primitiv ist.
Das ist ja ganz interessant vielleicht, dass so eine frühe Prägung mit Kunst auf hohem Niveau, Musik auf hohem Niveau jetzt in dem Fall, dann letztendlich sich doch niederschlägt. Ja? Also auch wenn man zwischendurch eine Phase hat, wo man denkt, das ist jetzt ein bisschen vulgär und das ist ein bisschen pubertär und Rebellion.
Ja.
Aber letztlich kommt dann doch der hohe künstlerische Anspruch, den Sie beiden als Eltern vermittelt haben, kommt dann doch durch.
Ja, ich finde auch, wenn ich was höre von ihm, es ist ziemlich gut. Ich verstehe nicht viel davon, aber ich weiß, es ist mir gefällt. Ich muss mich nicht anstrengen.
Spielen Sie denn eigentlich mit Ihrem Mann auch ab und zu mal vierhändig Klavier?
Nein.
Oder so?
Nein, er spielt jetzt nicht mehr, seitdem er krank ist. Und ich meine, er konnte vielleicht ein bisschen spielen, aber er ist jemand, der kann entweder sehr gut machen oder gar nicht. Und er will nicht. Er will nicht irgendwie. Also jetzt leider nicht. Wir haben ein paar Mal gemacht, aber es war immer so eine große Ausnahme. Mit Michael spiele ich ziemlich oft. Wir machen so Duos und manchmal Kammermusik, aber auch so Duo-Recitals, das macht sehr großen Spaß.
Also Sie sind ja auch eine passionierte Kammermusikerin, ne? Haben ja immer sehr viel Kammermusik gemacht und haben dann 1998 auch das Jerusalem International Chamber Music Festival gegründet. Was macht dieses Festival aus und wie ist das zustande gekommen?
Zustande ist es gekommen, wirklich ohne irgendwelchen Vorbereitungen. Aus Gesprächen mit ein paar Musiker dort und ein paar Musikjournalisten und sowas, die Leute, die ich konnte. Und sie haben damals also gesagt, guck mal, es ist wirklich hier, besonders in Jerusalem, es geht alles den Bach runter. Die ganze Kultur, alles, die Leute laufen weg nach Tel Aviv oder sogar weg aus Israel, weil es ist schwierig, schon damals. Also. Aber wir brauchen etwas Besonderes hier. Kannst du nicht irgendein Festival machen, Kammermusik gesagt. Ich habe damals gesagt, schau, ihr habt so viele gute Musiker hier. Sie können das machen. Und sie sagen, nee, weißt du, ja, wir haben, aber das Publikum braucht etwas von außerhalb. Wir wollen etwas von außerhalb haben, auch die keine sozusagen familiäre Sachen, sondern etwas, und du kennst so viele Leute. Ich habe damals also ein bisschen da gesessen, das war in einem Konzert, komischerweise, in einer Pause von einem Konzert, dieses Gespräch. Und das Konzert war, da war, ich glaube, Joachim Bronf mit Misha Maisky, Perlmann, die haben Triple Beethoven gespielt. Ich kenne sie gut. Also nach dem Konzert kam ich und dachte, schaut mal, was denkt ihr, wenn wir irgendein Festival machen in Jerusalem, weil Jerusalem ist wirklich ein Kredel von allen Kulturen, muss man etwas machen. Und es gibt kein Geld, es gibt keine Möglichkeiten, sich zu profilieren, einfach für die Leute da etwas zu machen. Und sie waren begeistert alle. Ja, das muss man unbedingt machen. Und als ich das, diese Begeisterung gespürt hatte, habe ich auch mit anderen Leuten gesprochen. Und dann ist es wie ein Schneeball. Es kam einfach dazu, dass plötzlich alle wollten das machen. Und so läuft es weiter. Aber wir hatten 3 Jahre Pause. Wir haben 2 Jahre Corona plus jetzt letztes Jahr war eine Kriegspause. Konnte man nicht machen. Dazwischen haben wir ein Jahr noch gemacht und sowas. Jetzt, wir versuchen wieder nächstes Jahr.
Ist das so, dass dieses Festival sozusagen dann auch nochmal in Berlin stattfindet?
Ja.
Also Sie haben das dann auch im Jüdischen Museum in Berlin veranstaltet?
Ja, das war sehr dank den Michael Blumenthal. Der war gerade Gründer von Museum. Und dann, also 10 Jahre später, hat er mir gesagt, also ich möchte etwas machen im Museum, irgendeine Musik, entweder Festival oder Serie. Und wenn du etwas von deinem Festival in Jerusalem machst, so eine, wie eine Filiale. ja, kleine Schwester. Sage, okay, wir können das versuchen. Und wir haben versucht. Und das, natürlich in Berlin war ein bisschen andere Publikum, viel verwöhnter, sagen wir so, aber auch ein bisschen mehr konservativ. Das ist interessant.
Das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht.
Eben, dachte ich auch nicht. Weil in Jerusalem waren sie so glücklich, alles zu haben und auch, wir haben unglaublich, besonders, also am Anfang und so, die ersten Jahre, sehr viel moderne Sachen und sehr viel. Wir haben immer Auftragswerke gemacht und sehr viele richtig harte Sachen gemacht dort. Ich meine, die Idee, die Programme zu machen, so dass die sozusagen die modernen oder sagen wir unbekannte Sachen sind gemischt mit sehr bekannten. Ich nenne das Club Sandwich Programm. Sozusagen, dass man Brot ist immer etwas wunderbar Bekanntes und Geliebtes, aber dazwischen müssten sie sich sehr viele andere Sachen anhören. Und das Publikum war dort sehr dafür enthusiasmiert. Es waren sehr viele sehr alte Leute und diese alten Leute waren am besten. Sie hatten überhaupt keine Angst. Sie haben gesagt, also ich erinnere mich, eine Frau kam mit so einem Walker und sagte zu mir, ach, sie machen das ist uns nicht leicht mit ihrem Programm. Das war, ich glaube, der Rief 2 von Boulez an diesem Abend. Ja, ich sagte, ja, es tut mir leid. Nein, es muss ihnen nicht leid tun. Es ist sehr gut für uns. Wir lernen. Mhm. Wir wollen die neuen Sachen lernen in diesem Alter.
Ja, das ist toll.
Ja, das ist toll. Und das ist leider, ich meine, jetzt leider ein bisschen anderes, weil diese Generation ist nicht mehr da. Und die neue Alte sind ein bisschen bequemer. Also in Berlin haben wir dieses Glück gehabt, wir haben 10 Jahre im Jüdischen Museum gespielt. Mhm. Und dann haben sie ein paar Direktoren geändert und die letzte wollte das nicht mehr machen. Es war ja zu viel Aufwand, hat man gesagt. Dagegen kann man nichts mehr machen. Also und wir haben dann Kühlhaus gefunden. Und Kühlhaus, ich finde es...
Das ist ja auch eine tolle Location.
Fantastische Location. Es ist eigentlich viel besser. Es klingt besser. Mhm. Und es hat eine sehr sympathische und sehr, sehr, wie soll ich sagen, so informelle Atmosphäre. Und klingt toll. Und wir sind sehr, sehr glücklich dort. Dieses Juni kommt jetzt zum dritten Mal dort und ich bin begeistert, wirklich. Das war unerwartete Freude.
Also es ist wirklich die neue In-Location in Berlin. Ja. Wirklich jeder versucht dort etwas zu machen.
Das freut mich sehr, weil als wir angefangen haben, die waren zum größten Teil nicht besetzt oder waren dort irgendwelche Events von Red Bull und Modeshow und ich weiß nicht was. Nichts damit zu tun. Und sie haben eine ganz tolle Akustik.
Ja, das finde ich auch
erstaunlich. Also deswegen, es muss jetzt wirklich Musik sagen. Und ich glaube, die Leute haben sie jetzt entdeckt und alle wollen jetzt dort spielen. Und es ist fantastisch. Hm. Berlin hat noch ein Kammermusiksaal praktisch.
Wie haben Sie das organisatorisch gemacht? Also fand das Festival dann im selben Jahr einmal in Jerusalem statt und dann noch in Berlin.
Ja, und aber natürlich ganz ein bisschen anderes. Ich habe
versucht, ein anderes Programm etwas oder
ich
andere.
Ich habe versucht, die Thema selber zu haben und zum Beispiel Auftragswerk zu teilen. Ja, aber man kann natürlich nie selbe Leute haben, weil sie haben manchmal frei da, aber nicht frei hier und so weiter. Also man muss zwei verschiedene Programme machen. Man kann ein Thema haben, aber es musste schon zwei verschiedene Programme machen. Es macht Spaß.
Und es gibt immer so ein bestimmtes Motto, zu dem das Programm...
Ja, früher habe ich ein bisschen mehr Themen sozusagen gehabt. Jetzt vielleicht weniger, aber trotzdem, es gibt natürlich Mottos. Es gibt etwas, man braucht das eigentlich für ein gutes Programm, ich glaube, eine rote Linie.
Ja.
Etwas, auf was man dieses Programm aufhängen kann. Diesmal zum Beispiel Quintett ist unser Thema. Mhm. Also Quintett in allen möglichen Varianten. Streichquintett oder Bläserquintett. Streicher mit Klavier, Bläser mit Klavier. Klavier mit verschiedenen anderen Instrumenten und gemischte Besetzungen und sowas. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Ist auch ein interessantes Konzept, das mal von der Besetzung her zu denken. Sonst hat man ja oft solche außermusikalischen Themen wie Wasser oder Stille.
Das
oder
kann man ein Konzert vielleicht machen.
Ja.
Aber ganz, ich weiß, Wasser und Stille, es ist sehr schön. Wasser kann man gut machen. Ein Programm vielleicht, ja. Ja.
Ja, dann weiß jeder schon, was kommt. Dann hat man Les Jeux d'eau à la Villa d'Este von Liszt und Jeux d'eau von Ravel. Und
so ein mehr abstraktes Thema wie Quintette kann man sehr gut machen. Und dazu zum Beispiel kommt jetzt für 25 Johann Strauss kann man auch diese Walzer das von Schönberg bearbeitet. Da könnte man als auch dazu bringen. Sie sind sehr schön.
Welche Künstler sind da so dieses Jahr beteiligt?
Wir haben sehr gute Pianisten, wir haben alle möglichen Bläser, weil natürlich für diese Sachen wie Klavierquintette mit Bläser braucht man richtig super, super Leute.
Ja.
Und das haben wir auch. Wir haben sehr gute Sänger auch. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem Festival haben wir zwei sogenannte extra Stunden, die nicht zu Thema passen, aber zum Beispiel sehr schön. Und einmal mit Martina Gedeck, Enoch Arden, die Melodram zu machen.
Ah ja.
Ja, und einmal kommt Julien Prégardien mit Harfe und macht so eine eigene Sache. Das ist so diese Extrastunden. Die gehört nicht ins Programm, sich aber sozusagen vor dem Konzert. Wenn wir Konzert ich weiß nicht, 7.30 Uhr anfangen, dann machen wir 6 Uhr diese Extrastunde.
Ah ja, das heißt also, Sie gehen da auch ein bisschen über die Musik hinaus. Mhm. Es gibt dann also auch Schauspieler, Schauspielerinnen wie hier Martina Gedeck.
Aber dieses Stück ist doch musikalisch. Wir haben das, ich habe das mit ihr einmal gemacht und sie macht das so fantastisch, weil ich dachte, egal welche Thema, die muss das hier machen, weil es ist wirklich grandiose Schauspielerin und sie macht gerade diese Sachen so gut, sie ist so musikalisch und so besonderes. Also ich freue mich. Viele sind spielen auch in Divan. Spielen auch in Jerusalem seit Jahren und die kennen sich so. Es ist sehr angenehm. Ich habe so ein Credo, dass man muss auch die Leute, die in Kammermusikfestivalen zusammenkommen, auch wenn man zum Beispiel ein großes Stars hat, man könnte haben, manchmal muss man diese Stars lassen. Um die Atmosphäre zu halten, weil diese zum Beispiel, es muss eine totale gute Atmosphäre sein. Ein Mensch, der sich anders benimmt oder sich für besser hält oder und es kann die ganze Atmosphäre kaputt machen. Wir haben das ein oder zweimal in Jerusalem erlebt. Ich habe gesagt, nee, besser nicht. Okay, der oder sie wird nicht mehr kommen. Es wird auch kein großes Problem sein. Okay.
Ja, ja.
Aber Hauptsache, dass die ganze ist gut und die Leute sind froh und machen das Beste.
Es geht wirklich auch ohne die großen Stars. Ich fand das sehr interessant hier auch beim Jazzfest in Berlin zum Beispiel. Das hat früher schon auch auf große Namen gesetzt. Ja. Da gab es dann irgendwelche großen Gala-Eröffnungskonzerte mit großen amerikanischen Stars, die für viel Geld natürlich dort aufgetreten sind. Und seit Nadine Deventer das macht als künstlerische Leiterin, sie sagt, ich brauche diese großen Namen nicht. Nein. Ich reise durch die Welt und lerne so viele interessante Musiker kennen.
Es gibt so viele gute Leute und auch manche würden großen Namen. Und das ist, was mich sehr freut, dass es gerade von Jerusalem am Anfang sehr viele kamen, ganz jung, überhaupt ohne Namen. Und sie haben dann gefangen und dann inzwischen sind sie ganz groß und Stars und sowas. Und sie kommen von Zeit zu Zeit zurück und es freut mich sehr.
Ja.
Ich habe so ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und es ist manchmal nicht die ganz großen Stars, die sich mal schlecht benehmen, sondern so mittlere. Und die braucht man wirklich nicht.
Das stimmt.
Die große, die richtig große benehmen sich immer gut.
Ja, ja.
Die sind professionell. Und sie wissen,
diese Leute, die es nicht so richtig geschafft haben.
So genau möchte gerne.
Ja, ja. Und die ihre Frustration dann auslassen an den anderen Leuten, weil sie ihre eigenen Ziele nicht erreicht haben oder so.
Das ist also es ist einfach so, es muss professionell sein und es ist sehr einfach natürlich für uns, weil es gibt keine Gage. Mhm. Also kein Mensch kann sagen, der bekommt mehr als ich und sowas. Und ohne Gage, das ist wie ein Kommunismus. Wir sind alle gleich und wir leben zusammen, wir essen zusammen, wir proben und das ist eine wunderbare, wunderbare Situation. Und ich glaube, hier auch durch Kühlhaus ist es sehr sympathisch, muss ich sagen. Sehr lustig und sehr angenehm.
Das ist so eine richtige Berliner Location. Also einfach sehr lebendig, ungewöhnlich, eben nicht schick und nicht elitär.
Nein. Sie haben auch 5. Stock, dort haben Sie das gesehen. Sie haben am 5. Stock, das ist über den Cube, gibt es so ein Tango-Loft.
Wir
haben dort Tango-Schule, aber da gibt es auch Konzerte. Da kann man auch Konzerte machen und junge Leute machen dort Konzerte. Also die Studenten von Barenboim Said Academy, die machen dort Konzerte mit Schülern und Lehrern zusammen. Das ist eine sehr gute, sehr gute Sache.
Das Festival findet Anfang Juni statt, ne?
Mitte Juni. Ja.
12. bis 15.
Genau,
Dann, wenn es in Berlin wieder schön angenehm warm ist.
Sehr warm. Im Kühlhaus ist es angenehm kühl.
Ja, der Name ist da Programm.
Ja, aber das war zum Beispiel im Jüdischen Museum schwierig, weil da konnte man nur ungefähr so April machen, weil es ist sonst entweder zu kalt, weil das ist in diesem kalten Hof war, oder zu heiß, weil der kalte Hof im Sommer war plötzlich wie eine wirklich unglaublich heiß, wegen Glas. Also jetzt sind wir wirklich, ich hoffe, das wird weiter so gehen in diesem Kühlhaus. Ich bin total glücklich.
Wir sind sehr gespannt. Was haben Sie denn im Augenblick noch an Aufnahmeprojekten oder mit welchen Werken, Komponisten beschäftigen Sie sich?
Ich habe mich ehrlich die letzten paar Jahre mit Mozart beschäftigt. Das war mein Kompagnon. Sehr schöne Kompagnon. Ich habe viel Klavierabende gespielt mit Mozart und Kammermusik. Und wir haben im Dezember eine schöne Aufnahme geworden. Die drei Klavierkonzerte, die er selber für einzelne Streiche geschrieben hat, also wie Kammermusik.
Ah ja, ganz die, kammermusikalisch besetzt.
Das ist die, ich habe für Köchel 414, 415 und 449 gemacht. Das sind die mittleren Konzerte. Mhm. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich hatte eine sehr gute Gruppe. Und wir haben das aufgenommen im Bulle-Saal im Dezember. Also ich denke, es wird irgendwann in der nächsten Spielzeit, wird irgendwann rauskommen.
Und das ist dann wirklich quasi nur mit einer Handvoll Streicher, also alles solistisch besetzt.
Solistisch besetzt.
Das ist hochinteressant.
Zwei Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass. Mhm. Ja, das ist wirklich schön. Es klingt sehr schön, aber es ist von ihm selbst gemacht. Es ist nicht, dass es, er hat in manchen, diese Konzerte gibt es Varianten mit großen Orchestern, auch mit Bläser und Trompeten und alles Pauken. Und es gibt das. Und das ist genauso schön. Anderes, aber es ist wunderbar. Also ich glaube, das ist nicht so oft gemacht. Also ich hoffe, es wird interessant sein für Leute.
Womit beschäftigen Sie sich denn, wenn Sie mal nicht mit Musik zu tun haben?
Ah, ich lese. Ich lese sehr viel. Und ich schaue Filme auch sehr gerne. Auch interessant. Interessante alte Sachen. Also alte Filme, das sind interessiert mich wirklich. Und so, lesen.
Mhm. Was lesen Sie da? Sind das auch dann eher Romane oder so? Oder
verschiedene Sachbücher? Sachen. Nein, Sachbücher weniger. Musikalische Bücher viel. Ich bin Präsidentin von Leipzig von Mendelssohn-Stiftung.
Ja, genau.
Und so. Und dadurch muss ich natürlich sehr viel dort machen. Und wir machen in diesem Mendelssohn-Fest zum Beispiel im November, Anfang November. Ich mache die Programme für diesen Fest und es ist sehr interessant. Und ich habe das, also ich dachte, einmal muss man unbedingt mit interessanten Leuten so Gespräche führen. Mhm. Und zum Beispiel Schriftsteller oder Leute, die ich nenne, Renaissance-Menschen. Die Leute, die sind nicht nur eines, sondern mehrere Sachen in sich haben. Wir haben zum Beispiel am ersten Mal Rolando Villason da gehabt und ich meine, dass er singt, weiß man, aber dass er auch Regisseur ist, dass er ein Intendant ist, dass er drei Romane schon geschrieben hat und so weiter. Das ist so ein unglaublich talentierter Mensch und er auch sehr belesen, sehr intelligent und sowas. Das ist interessant. Das war ein interessantes Gespräch. Und letztes Jahr haben wir einen wunderbaren Schriftsteller und Historiker, Orlando Feiges, gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie seine Bücher gelesen haben. Er hat ein Buch geschrieben, was ich jedem empfehle, der ein bisschen in Kultur interessiert ist. Das heißt The Europeans, die Europäer. Die gibt es auf Deutsch auch. Das ist unglaublich. Er beschreibt praktisch 19. Jahrhundert in Europa. Von dem Moment, als die Züge haben angefangen zu fahren und wie das die ganze Kultur beschleunigt hat, alles dadurch, dass plötzlich war also Bahn da, die Züge, also die Leute konnten reisen, aber die Partituren konnten reisen auch und die Bücher konnten reisen und so weiter und so weiter. Und es hat sich total entwickelt. Also seine Bücher, dieses Buch, wenn Sie Zeit haben, unbedingt lesen. Ja. Es ist unglaublich. Er beschreibt auch von verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Opernhäuser sich entwickelt haben oder Orchestern. Es ist wahnsinnig interessant. Man kriegt so viele Informationen. Und wir haben ihn eingeladen und er kam und das war sehr interessant. Also ich suche immer solche Leute für diese Gespräche.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Ja, für mich war auch schön.
Drücke Ihnen die Daumen für das Intonations Festival.
Dankeschön. Das freut mich. Also von 12. bis 15. Juni.
Ja, das war der Rondo-Podcast mit der Pianistin Jelena Baschkirova. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert oder wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Mail schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.